Vielen Dank, Christian. Über alles zieht an das Band der Liebe. Darüber soll es heute gehen. Ich habe mal über diesen Text geschrieben, Liebesbeziehung leben. Und diese letzten drei Verse aus dem Kolosserbrief, das ist der Trauspruch von Gitta und mir, vor über 50 Jahren oder fast 50 Jahren, haben wir uns damals den ausgesucht. Ich bin ehrlich, die Ermahnungen davor, die haben wir eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber diese drei Verse, 15, 16, 17, das wollten wir, die sollten in unserem Leben Bedeutung haben. Römerbrief. Als ich das erste Mal diesen Text las, habe ich gedacht, nee, Römerbrief ist doch schwieriges Terrain, musst du dich darauf begeben. Es gibt doch viele, die sagen, ah, lass uns lieber über was anderes reden, aber doch nicht über den Römerbrief. Manch einer weiß, dass ich mich seit vielen Jahren intensiv mit dem Römerbrief beschäftige. Es gab einen englischen Pastor, Martin Lloyd-Jones, der hat viele Bücher geschrieben, der hat noch mehr gepredigt, als er geschrieben hat. Er hat unter anderem über diesen Römerbrief 10 Jahre lang gepredigt, freitagsabends in der Westminster Chapel. Und hat 10 Jahre lang über 14 Kapitel gepredigt. Und die sind alle aufgeschrieben in 14 Büchern in Englisch. Und ich habe mir damals zum Ziel gesetzt, die zu übersetzen und irgendwann einem Verlag anzubieten, wenn ich denn vom Ursprungsverlag auch das Recht dazu bekomme, die in Deutsch zu veröffentlichen. In Kürze denke ich, bin ich mit dem 9. Kapitel fertig. Warum sage ich das? Über dieses 12. Kapitel hat Lloyd-Jones 35 Predigten gehalten. Ich wage mich heute an eine. Möchte uns den Text lesen, der fängt mittig an in Römer 12, die Verse 9 bis 16 und es geht direkt mit der Liebe weiter. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. In der Bruderliebe seid gegeneinander voller Herzlichkeit. An Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt. Seid feurig im Geist, dienet dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, haltet fest am Gebet. Bei den Nöten der Heiligen beweist Teilnahme, übt die Gastfreundschaft willig. Segnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Seid einträchtig untereinander, habt nicht hohe Dinge im Sinn, sondern lasst euch zu den Niedrigen herunter. Haltet euch nicht selbst für klug. Wir wollen an drei Fragen durch diesen Text gehen. Warum ist da jemand, der uns ermahnt, diese Dinge zu tun? Was gilt es zu tun? Und wie ist das Ganze auszuführen? Als erstes also warum? Im letzten Drittel des Römerbriefes kommt Paulus endlich an im praktischen Teil, hier im 12. Kapitel. Endlich, mag so mancher denken. Aber er fällt der Gemeinde nicht gleich am Anfang mit irgendwelchen Ermahnungen eben auf den Wecker. Der Paulus braucht ganze 8 Kapitel, um Klagen zu legen. Und er braucht weitere 3 Kapitel, um die Situation der Juden zu beleuchten. Kommt er hier im Kapitel 12, im 1. Vers, zur Praxis. Er schreibt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch den Hinweis auf die große Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir hörten eine ähnliche Formulierung hier auch im Kolosserbrief. Paulus verweist zu Beginn seiner Ermahnungen auf die Barmherzigkeit Gottes. Und vielleicht erinnert sich noch manch einer an meine Predigt am ersten Advent. Thema war, der König oder dein König kommt zu dir. Und ich sprach unter anderem von den Rechten des Königs. Dass nun der König und nicht mehr ich den Takt vorgibt. Kann ich von materiellen, finanziellen oder persönlichen Opfern Zeugnis geben, die in meinem Leben geschahen bzw. noch immer geschehen? Der König erhebt einen Anspruch auf unseren Dienst. Ich möchte aber das ebenso deutlich sagen, wir verdienen uns durch unseren Dienst nicht das Heil. Das ist und bleibt allein Gottes Gabe, Gottes Geschenk. Aber wir erwidern das gegebene Beispiel unseres Königs, denken wir dabei an die Fußwaschung. Wir erwidern die Liebe Gottes, Jesus, dein König und Herr, hat ein Recht auf dich. Bin ich ein gehorsamer Knecht? Zitat Ende. Wir sind also angekommen in der Praxis, in der Ausübung unseres Glaubens. Und ja, wir haben inzwischen Weihnachten gefeiert. Wir haben so viele Worte gehört. Das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns. Oder er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Und Paulus schreibt in Römer 8, dieser Heilige Geist selbst ist es, der in Übereinstimmung mit unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Und alleine hier ist der Grund zu finden, warum Ermahnung angebracht ist, warum Ermahnung erteilt werden kann. Kinder stellen sich also unter die ermahnenden Worte des Vaters, des Königs, der uns erschienen ist zum Heil. Und vielleicht haben wir auch laut und voller Überzeugung im Weihnachtsgottesdienst gesungen, ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir es wohlgefallen. Das sind Worte von Paul Gerhardt. Ich denke, sie sind bekannt. Ja, Gott hat großes Erbarmen uns entgegengebracht. Er hat nicht nur den Sünder in seiner Schuld dahingegeben, wir lesen davon in Römer 1, er hat auch seinen Sohn für unsere Schuld dahingegeben, das schreibt Paulus in Römer 4. In Römer 5 schreibt Paulus, dass wir gerecht gemacht sind, gerechtfertigt sind durch die ausgegossene Liebe Gottes. Und er hat den Heiligen Geist in unser Herz gegeben. Das alles hat Gott schon zuvor gewusst. Er hat vorherbestimmt, er hat berufen, gerechtfertigt und er hat verherrlicht. Das lesen wir in Römer 8. Dem Bilde seines Sohnes sollen wir gleichgestaltet sein, ihm immer ähnlicher werden. So schreibt er es auch im 2. Korintherbrief. Warum, so fragte ich, ist da jemand, der uns ermahnt? Und die Antwort ist, dass Gott als der Vater das Recht dazu hat. Haben wir das eigentlich täglich vor Augen, was Gott investiert hat in uns? Und das nicht in Franken oder Euros oder Bitcoins. Bei Gott zählt er eine ganz andere Währung. Paulus weist darauf hin, auf die große Barmherzigkeit Gottes. Sie gründet sich auf Liebe. Gott hat uns zuerst geliebt, so schreibt es ja auch Johannes in seinem ersten Brief, und er fordert uns auf, ihn zu lieben. Ach, was war das damals toll, wenn man verliebt war. So das erste Mal richtig über beide Ohren. Manch einer erinnert sich vielleicht daran, ist auch bei mir eine gewisse Zeit her, ich gebe es zu. Worauf hat man da nicht alles verzichtet? Man wollte einfach nur mit dem anderen zusammen sein. Das war einem wichtig. Und wenn es dann nur 2 oder 3 Stunden Schlaf waren, was soll's? Du kommst schon durch den nächsten Tag. Hauptsache, man war mit der Lieben oder dem Lieben zusammen. Das hatte oberste Priorität. Bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar, so schreibt Paulus. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und ich frage, wie viel Alltag ist das jetzt bei uns? Diese Liebesbeziehung, die kann nur die oder derjenige leben, der gemäß Johannes 3 wiedergeboren ist. Wenn wir diese Liebe nicht wollen, wenn wir auf ermahnende Worte des Königs nicht hören wollen, wenn das nicht unser Leben oder unser persönlichen Freiraum ist, wenn wir selbst bestimmen wollen, wie und was dran ist, dann hat uns dieses 12. Kapitel und die Verse 9 bis 16 überhaupt nichts zu sagen. Ich hoffe und denke, dass wir ein Ja für diese Liebesbeziehung leben wollen, unser Leben gestalten wollen. Seine, also Gottes Liebe zum geschaffenen Menschen, sie bestand in einer permanenten Lebensgemeinschaft mit dem Menschen. Denken wir zurück an Adam und Eva. Perfekte Harmonie, keine Angst, keine Sorgen, dauerhafter Frieden mit Gott, auch Frieden zwischen Frau, zwischen den Menschen. Es gab an beide, an Adam und Eva, eine Anweisung von dem Baum in der Mitte des Gartens, da durften sie nicht essen. Den Baum kennzeichnete Gott wie folgt: Es ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und auch der Teufel kennzeichnete diesen Baum genauso. Gott weiß wohl, dass sobald ihr davon esst, euch die Augen aufgetan werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und böse ist. Und wir wissen, wie es weiterging. Der Mensch zerstörte das Perfekte. Den Schaden erleben wir heute tagtäglich. Gut und Böse sind überall in der Welt offensichtlich. Und dieser Gegensatz, er begegnet uns in der Bibel immer wieder. Aber in seiner Liebe verkündigte Gott auf den ersten Seiten der Bibel auch schon den Erretter. Er wird die Verse stechen. Gott zeigt seine Liebe in Christus schon am Anfang allen Lebens. Und weil das so ist, darum hat er das Recht, uns zu ermahnen. Wir verdanken ihm unser Leben. Dass wir überhaupt leben, das ist sein Wille. Und dass wir ihn als Erretter erkannt haben, auch das ist nicht etwa unser Werk, es ist sein Werk. In seiner Liebe hat er uns beim Namen gerufen. Er hat uns, als dem verlorenen Schaf, ist er uns hinterhergelaufen. Er hat uns gefunden und auf seinen Schultern trägt er uns zuverlässig nach Hause in die Ewigkeit zum Vater. Dann zum Zweiten, was gilt es zu tun? Darf ich nochmal all die Verben erwähnen, die in diesen paar Versen stehen? Es ist in Vers 9 das Hilfsverb sein. Weiter verabscheuen, hassen, festhalten. In Vers 10 und 11 wiederum das Sein und dienet. Vers 12 sein, haltet an. Vers 13 beweist Teilnahme, übt Gastfreundschaft. Vers 14 segnet, flucht nicht. Vers 15 freut euch, weinet nicht. Und Vers 16 wiederum seid und habt. Lasst euch herab, haltet euch nicht für klug. Das ist ein sehr umfangreicher Verhaltenskatalog. Und bei dem einen oder anderen haben wir vielleicht schon mal geguckt oder an unseren Alltag gedacht. Aber es sind ja nicht nur diese Verben, denn diese Verben werden noch mit Adjektiven ausgeschmückt. Das Was wird durch das Wie gewissermaßen scharf gemacht. Hören wir uns auch das noch einmal an. Vers 9, ungeheuchelt. Vers 10, voll Herzlichkeit, ehrerbietend, zuvorkommend. Vers 11, unverdrossen, feurig im Geist. Vers 12, fröhlich, geduldig, anhaltend. Vers 13, teilnahmsvoll und willig, gastfreundlich. Und Vers 16, einträchtig untereinander. Und ich denke, was für ein Katalog. Ermahnungen oder vielleicht auch Anweisungen für Verliebte, für Wiedergeborene zum christlichen Wandel. Man könnte auch sagen, zu einem Leben in der Heiligung. Und solches begegnet uns beim Lesen in der Bibel immer wieder. Ein ermahnendes Wort zum alltäglichen Lebenswandel. Und unser Verhalten ist damit hinterfragt. Jesus selbst sagt uns in der Bergpredigt das uns bekannte Wort Licht im Salz. Paulus ermahnt nicht nur die Römer, er ermahnt nicht nur die Kolosser, er ermahnt auch die Epheser, dass sie wie die Kinder des Lichts wandeln sollen, alles prüfen sollen, was denn dem Herrn wohlgefällig ist, und sie sollen keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis haben. Und im zweiten Vers des 12. Kapitels hier im Römerbrief geht Paulus auch ganz klar den Weg vor. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise der jetzigen Welt. Ändert vielmehr euer Wesen durch Erneuerung eures Sinnes, um ein sicheres Urteil darüber zu gewinnen, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und wenn wir dann hier in Vers 9 mit der Liebe und danach in Vers 10 mit der Bruderliebe konfrontiert werden, dann fallen mir auch sofort die vielen Stellen im 1. Johannesbrief ein. Dadurch ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, schreibt Johannes, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben empfingen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Das alles ist 1. Johannes 4, darf man gerne zu Hause nachlesen. Und die Liebe, die uns als erstes hier im 9. Vers des 12. Kapitels genannt ist, das ist die Liebe zu Gott gewissermaßen die Basis unseres Lebens, der Grund von allem. Und diese Liebe soll ungeheuchelt sein. Das heißt echt, nicht vorgegaukelt, nicht falsch. Wir sollen uns nicht verstellen, neudeutsch authentisch. Wir spiegeln sozusagen Gottes Herrlichkeit wider. Wir sind ein Abglanz Gottes. Denken wir daran, dass wir dem Bild seines Sohnes ähnlich gemacht sein werden. An dieser Liebe ist hoffentlich unser ganzes Leben festgemacht. Und es stimmt, wir haben bei Gott erkannt, was gut und böse ist. Sein Wort gibt uns dafür eine ganz klare Sicht. Und die Ermahnung oder Anweisung hier im 9. Vers, sie lässt ja auch an Deutlichkeit nichts vermissen. Wenn wir mal am Abend eines Tages buchstäblich oder buchhalterisch aktiv werden. Ich war in meinem Berufsleben Kaufmann, tut mir leid, das hängt immer noch in mir drin. Und unser Tun in einer Art Gewinn- und Verlustrechnung für das Gute und das Böse des Tages mal auf beiden Seiten notieren. Und das nicht etwa, um jetzt einen Saldo zu ziehen, der am Ende positiv ist, damit wir uns auf die Schulter klopfen können. Ach, was warst du für ein toller Kerl? Nein, das nicht. Sondern einfach nur, um zu sehen, was an Bösem am Tag gewesen ist und zum Vorschein gekommen ist. Ich denke, wir werden erschreckt sein. Paulus schrieb davon im 7. Kapitel des Römerbriefes, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht das Gute seine Wohnung hat. Der gute Wille ist bei mir wohl vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern vollbringe das Böse, das ich nicht tun will. Das ist Römer 7, die Verse 18 und 19. Und Paulus schreibt hier ganz klar, dieses Böse gilt es zu hassen, zu verabscheuen. eine klare Abwendung von dem Bösen. Das heißt, keine Tieren, keine Kompromisse. Diese zugrunde liegende Liebe hat Gott schließlich sein Liebstes gekostet. Und wir können diese Investition Gottes menschlich gar nicht recht vom Verstand her ermessen. Seinen Sohn hat er für uns hingegeben, damit das Böse eben nicht mehr länger den Menschen von ihm trennen muss. Und wenn wir diese Liebe in seiner ganzen Tiefe bedenken, können wir dann einen Kompromiss suchend unterwegs sein. Ich denke, das schließt sich aus. Es gibt so schöne, fromme Schlagworte. Hingabe, Nachfolge, das Kreuz auf sich nehmen, sich dem Herrn weihen, loslassen. Gibt noch weitere, ich liste sie nicht auf. Und dann las ich kürzlich noch einmal den Bericht über Kain und Abel. Sie brachten Gott ein Opfer. Und ich wurde nachdenklich über das Wie. Bei Kain geschah das eher routinemäßig. Von den Früchten des Feldes, was so gerade vorhanden war. Abel dagegen war sorgsam darauf bedacht, von der Erstgeburt und dem Fetten Gott zu opfern, also von dem Besten, was er hatte. Und ich frage mich und ich frage uns, was antworte ich, was opfere ich als Kind in die investierte Liebe des Vaters? Wie also lebe ich? Ich habe vorhin diesen Liedvers von Paul Gerhardt zitiert, und das mit voller Absicht. Das, was ich jetzt sage, schließe ich mich ausdrücklich mit ein in die Kritik. Oftmals voller Überzeugung Dinge lauthals mit dem Munde singend oder sagend von uns geben und unser dickes Ich stolz dem anderen präsentieren, dem Bruder und der Schwester. Doch mit den Händen und Füßen versagen wir dann kläglich, wenn es um einen Liebesdienst geht. Recht zu haben ist uns immer noch viel näher, als den anderen lieb zu haben. Und ich denke, allmählich merken wir, wie herausfordernd diese Liebe ist. Ist unser Bekenntnis, egal ob gesungen oder geredet, ist es echt? Ist es ungeheuchelt? Oder bin ich gar verkleidet, maskiert? Kommt mein wahres Ich gar nicht an? Ist mein Leben dem des Christus ähnlicher geworden, seitdem ich ihm nachfolge? Hat sich an und in mir etwas verändert seit dem Tag, an dem ich mein Leben Christus festmache, an dem ich mein Leben an Christus festmachte? Biblisch ausgedrückt, als Gott mich wiedergeboren hat? Ist die neue Kreatur aktuell in mir erkennbar? Das liest sich alles so leicht. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Wisst ihr eigentlich, dass Paulus hier Worte gebraucht und zitiert, die der Prophet Amos schon gebraucht hat? Amos schreibt in Amos 5, hasset das Böse und liebt das Gute und haltet das Recht im Gericht aufrecht. Und im Vers zuvor, suchet das Gute und nicht das Böse. Und auch von Jesus wissen wir diese Worte in Lukas 27. Martin Luther übersetzt Römer 12, Vers 9, das Menge mit verabscheuen übersetzt mit hassen. Und Luther nutzt auch das Wort falsch statt ungeheuchelt. Die Liebe sei also ungeheuchelt oder nicht falsch, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Und hier war vorhin in den Bekanntmachungen auch 1. Thessalonicher 5 eingeblendet. Prüft alles, behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist die Jahreslosung, die allgemein über diesem Jahr steht. Ich fand noch eins, was interessant ist. In meiner Jubiläumsbibel, Luther-Übersetzung mit Erklärungen, fand ich Folgendes zu diesem 9. Vers geschrieben. Dies ist die Grundregel, sowohl für die brüderliche als auch für die allgemeine Liebe. Die Liebe darf nicht Honig im Mund und Galle im Herzen haben, darf nicht das Arge an den Brüdern beschönigen, vertuschen, ehren lassen, sondern soll bei ihnen dem Guten zur Herrschaft helfen. So hielt vielleicht ist ja während der Predigt schon so mancher in Gedanken abgewandert zu dem großen Kapitel der Liebe, 1. Korinther 13. Sie verträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Das ist der Vers 7 in 1. Korinther 13. Und wenn wir im 6. Vers lesen, dann wird dort in der Lutherbibel Bezug genommen zu eben Römer 12, Vers 9. Dort steht in Vers 6, 1. Korinther 13, diese Liebe, diese brüderliche Liebe also, freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Warum bewege ich das alles so sehr in meinem Herzen, in meinen Gedanken, fragt sich womöglich jemand. Weil mich diese Thematik schon seit vielen Jahren umtreibt, Liebe kontra Wahrheit oder wie kann man Liebe und Wahrheit miteinander vereinigen? Wir haben heute über diese Adjektive geheuchelt. Wir reden über das Hassen oder Verabscheuen des Bösen, das Festhalten des oder am Guten. Und ich habe das immer wieder in den vergangenen Jahren erlebt, dass vieles oft mit dem Mäntelchen der Liebe zugedeckt wird. Beschönigt wird. Manches Mal wurde ein Erdulden, ein Ertragen und Aushalten mit dem Hinweis auf Liebe bei mir angefragt. Ist denn das eine echte Liebe, die das Falsche zudeckt und es somit eben durch das Zudecken als wahr gültig erscheinen lässt? Muss nicht vielmehr das Ganze zur Sprache gebracht werden? Können und wollen wir erkennen, dass das Zudecken von Falschem gleichzeitig ein Loslassen des Guten und ein Lieben des Bösen bedeutet? Merken wir dann nicht auch, dass es nicht so etwas wie ein Neutral gibt? Und dann las ich vor kurzem in der Bibel bei Lukas Folgendes über Johannes den Täufer. Auch noch viele andere Mahnungen oder Ermahnungen richtete er, also Johannes, an das Volk, indem er ihm die Heilsbotschaft verkündigte. Johannes machte das Böse offenbar. Er machte keinen Rückzieher, wirkte dessen ehebrechendes Verhalten eben nicht. Er nannte Schuld und Sünde beim Namen, deckte das Falsche auf, deckte es nicht mit dem Mäntelchen der Liebe zu, sondern gnadenlos deckte er es auf. Johannes war bereit, dafür in den Tod zu gehen, der ihn später ereilte. An Johannes ist beispielhaft zu lernen, dass eine Ermahnung und die Botschaft vom Heil sich vertragen und auch wir bereit sind, das letzte Opfer zu erbringen. Das beschäftigt mich alles sehr. Manchmal denke ich, treibt es mich auch zunehmend raus aus der Gemeinschaft und in die Einsamkeit hinein zu meinem Herrn. Ich frage mich, wo auch sonst ist ein Prüfen besser möglich als in der Gemeinschaft allein mit dem Herrn. Alles Störende bleibt draußen vor. Und dazu möchte ich uns etwas vorlesen von Georg Steinberger. Ich weiß nicht, ob er bekannt ist, ich vermute eher nicht. Georg Steinberger hatte ein junges Leben, ist 39-jährig verstorben. Die letzten Lebensjahre hat er in Rämismühle als Seelsorger in einem Altenzentrum verbracht. Er starb 1904. Diese Worte sind also 120 Jahre alt. Das nur zur Information. Jetzt brauche ich doch die Brille. Das ist, wenn man schäl ist im Alter, dann sind die Arme nicht lang genug. Der ein oder andere kennt das. Georg Steinberger schreibt, in 2. Mose 16 wird uns von dem Israeliten gesagt, dass er jeden Morgen außerhalb des Lagers Manna sammeln müsse, als Speise für sich und sein Haus. Kam er, wenn die Sonne aufgegangen war, so war das Manna fort, denn die Sonne hatte es zerschmolzen. sammelte er mehr als für einen Tag, so wurde es stinkend. Ist dies nicht ein vortreffliches Beispiel für unsere tägliche Erbauung aus Gottes Wort? Bevor die Sonne aufgegangen war, musste der Israelit sammeln. Und bevor des Tages Last und Hitze unser Herz, unsere Sinne und unsere Zeit in Anspruch genommen haben, müssen wir das Manna des göttlichen Wortes sammeln. Morgenstund hat Gold im Mund. Suchst du Gold am Morgen bei deinem Gott? Trittst du nie vor das Angesicht der Menschen, bevor du das Angesicht Gottes gesehen hast? Fängst du nie dein Tagewerk an, bevor du deine Hände gestärkt hast in Gott? Trittst du nie in Verhältnisse ein, bevor du sie mit deinem Gott durchgesprochen hast? Die Morgenstunde ist in der Regel maßgebend für den ganzen Tag, gibt dem ganzen Tag das Gepräge. Unser Geist bewegt sich gewöhnlich in der Bahn fort, in die er am Morgen gebracht wird. Warum so viele Schwachheiten und Niederlagen im Leben des Christen? Sie sammeln nicht am Morgen. Sie springen oder kriechen aus dem Bett und laufen sogleich in die Kinderstube, in die Küche, in den Stall. Und allerlei darf ihr Herz einnehmen und erfüllen. Ja, vielleicht haben sie sich schon über dieses und jenes geärgert oder selbst Ärgernis gegeben. Und wenn sie denn kommen, so ist das Herz aufgeregt, der Geist eingenommen und das Gemüt beschwert. Man sucht dann und findet nicht. Das Manna ist geschmolzen, man kam zu spät. Und so muss man dann hungrig in den Tag hineingehen. Solche müssen sich nicht wundern, wenn sie schwach sind, wenn sie unterliegen, wenn ihnen der Lebensweg zu steil vorkommt. Sie haben keine Kraft, weil sie nicht gegessen haben. O, suche am Morgen dein Manna im Wort und im Gebet. Weihe die erste Viertelstunde eines jeden Tages dem Umgang mit deinem Gott in Wort und Gebet. Lass deine erste Begegnung mit Gott sein und du wirst allem anderen mit Sieg und Ruhe begegnen können. Suche eine Begegnung mit Gott und wenn du dir die Zeit dazu am Schlaf abbrechen musst. John Wesley stand jeden Morgen um 4 Uhr auf und brachte 2 volle Stunden mit Gebet und Gebet zu. Der Herr gibt dir mehr Kraft als dein Bett. Sage nicht, du hast einen so schwachen Leib, deine Gesundheit erlaubt dir nicht. Der Verkehr mit Gott macht nicht schwach und nicht krank. Ihm, dem Leben, macht Geist und Seele und auch den Leib überaus frisch. Und wenn du nur eine Viertelstunde Zeit hast, so kannst du in einer Viertelstunde empfangen, was du brauchst. Man darf es nur nehmen. Man muss nicht darum ringen und kämpfen. Wenn du in den wenigen Augenblicken, die du hast, etwas empfängst, so wirst du auch am Mittag und am Abend kommen. Du lernst es, aus Jesu Fülle zu nehmen, ihn selbst, das Brot vom Himmel zu essen. Du nimmst sein Leben und auf und kannst darum auch sein Leben leben. Soweit Georg Steinberger. Dieses Buch ist neu veröffentlicht worden in den letzten Jahren, in den Spuren Jesu. Da sind viele Schriften und Predigten, die er gehalten hat, drin. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Dem Guten zur Herrschaft verhelfen, Liebe freut sich an der Wahrheit, verabscheut, hasset, haltet fest. Haben wir diese Liebe? Ich denke, wir haben vieles zu tun und Langeweile dürfte hier nicht aufkommen. Ich möchte eins noch betonen, die Übersetzung haltet fest gefällt mir wesentlich besser als ein Behalten oder Annehmen, wie ich es in anderen Übersetzungen las. Das Behalten ist mir etwas zu lasch. Ich habe Heiligabend ein tolles Beispiel für Festhalten erleben dürfen. Meine Frau und ich, wir waren zu Gast bei meinem Sohn und seiner Frau und die zwei beherbergen 2 Katzen. Und als wir so gemütlich da saßen, kam Herr Kater zu uns und setzte sich auf das ausgestreckte Bein meines Sohnes. kopfüber nach unten, hielt sich mit seinen Vorderkrallen am Hosenbein fest. Ich habe mir gedacht, es gibt ja sicherlich gemütlichere Stellen, wo man sich hinlegen kann. Kopf runter, ausgestrecktes Bein, was sich hin und wieder auch bewegt. Das spürt ja auch so ein Tier. Gemütlich kann das eigentlich nicht sein. Aber er hielt sich fest und mein Sohn gab auch zu, ja, das merkst du schon, wenn du dich bewegst, ne, und er dann sich festkrallt in deiner Hose, das geht auch schon mal durch den Stoff, eben ins Bein. Mir kam die Frage, weil ich mit dem Text schon in Vorbereitung war, festhalten, wie halten wir fest? Wie halten wir das Gute fest? Haben wir schon mal die Krallen ausgefahren, um das Gute festzuhalten, gegen das Böse zu verteidigen? Oder haben wir uns gefüllt mit ganz viel Liebe? Haben wir die Position der Wahrheit abwerfen lassen? Wenn Gott die Liebe ist, wenn unsere Liebe zu ihm echt ist, wenn er, wie wir das so oft besungen haben, unser Freund ist. Und wenn wir diese Position standhaft mit allen Krallen verteidigen, dann opfern wir ganz sicher so manche Freundschaft, so manche Verbindung wird in die Brüche gehen, weil dann der andere nicht mehr unser Freund sein will. Ihr seht, Liebe und Wahrheit, das ist ein großes Arbeitsgebiet. Aber die Liebe, die uns als erstes hier genannt ist, das ist die Basis von allem, der feste Grund, der gelegt ist. Denn wenn die da ist, dann kann das ganze andere nicht gelingen. Die ganzen weiteren Ermahnungen in den Versen 11, 12 und so weiter gehe ich jetzt nicht mehr ausführlich drauf ein. Ob die Bruderliebe, ob es sie ist, die Herzlichkeit gegenüber den anderen, der Eifer zum Dienst, die Freude, die Geduld, das Festhalten am Gebet, Anteilnahme, willige Gastfreundschaft, andere segnen, sie nicht verfluchen oder in Eintracht zusammen sein und nicht über den anderen erheben und schon gar nicht sich als der Klügste von allen ansehen, das alles sind Früchte, da steht's, wenn wir in ihm bleiben, die wachsen, denn ohne ihn können wir nichts tun. Es ist schon angeklungen und ich empfehle uns das einfach mal. Achtet mal in den Briefen des Paulus auf diesen Teil der Ermahnungen. Wir finden sie in jedem Brief, den Paulus geschrieben hat. Wir haben es ausführlich in Kolosser 3 gehört. Ich habe es erwähnt, Epheser stets. Ab Epheser 4, das Ende, sind nur Ermahnungen bis am Ende von Kapitel 6. Hier im Römerbrief, es geht noch weiter. Wenn uns das die Woche über beschäftigt, wir immer wieder in Gedanken zurückkommen, vielleicht lesen wir jeden Tag nochmal das Kapitel Römer 12, dann haben wir viel vor uns. Denn diese Aufgabe, sie wird uns weiter im Leben beschäftigen und weiter an Aktualität nichts verlieren. Eure Liebe sei echt, nicht falsch, sei ungeheuchelt. Ich lese uns nochmal die letzten Verse oder den Predigttext aus Römer 12. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. In der Bruderliebe seid gegeneinander voller Herzlichkeit. An Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Seid unverdrossen, wo es Eifer gibt. Seid feurig im Geist. Dienet dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden. Haltet fest am Gebet. Bei den Nöten der Heiligen beweist Teilnahme. Übt die Gastfreundschaft willig. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weinet mit den Weinenden, seid einträchtig untereinander, habt nicht hohe Dinge im Sinn, sondern lasst euch zu den Niedrigen herunter, haltet euch nicht selbst für klug. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit uns beten. Treuer Herr, allmächtiger Gott, dir sei Lob und Dank, dass wir dein Wort haben, dass du es uns gegeben hast, es von vielen Boten hast aufschreiben lassen, durch deinen Geist inspiriert. Wir wollen diesem Wort nichts hinzufügen, Herr, denn das, was wir darin vorfinden und vor uns liegt, das überfordert uns schon dermaßen, dass wir immer nur mit Paulus bekennen können, das Gute, das ich will, schaffe ich nicht zu tun. Du weißt, was diese neue Woche alles auf uns zukommt, Herr. Wir wollen dir danken, dass wir nicht alleine in diese Woche gehen müssen. Du bist an unserer Seite. Du hältst uns fest, diese Zusage hast du uns gegeben. Und wir dürfen uns an dich klammern, Herr. Wir dürfen wissen, dass du uns die Wege führst, die wir auch bestehen können. Denn du willst nicht unsere Vernichtung. Du willst, dass wir das Ziel erreichen, die Herrlichkeit bei dir. Und alles, was uns widerfährt auf diesem Lebensweg, das sind Arbeitsschritte, die du an uns vornimmst, Herr. Danke, dass du Geduld an uns hast, dass du uns bis hierher gebracht hast, dass du uns bis hierher gesegnet hast und dass wir uns weiterhin unter deinen Segen stellen dürfen. Dir sei Lob und Dank für alles, was du an uns tust. Amen.
Danke vielmals, Werner, für die Predigt und für deine Vorbereitungen.